Sunderland. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hawk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, und die Leute, die uns jetzt per Video sehen, also bei YouTube und bei Spotify ist das möglich, die sehen, dass Robin Held und ich zusammen nebeneinander sitzen. Und zwar hat's der Technikgott zustande gebracht, indem er Robin Helds Technik verflucht hat heute. Und deswegen hatte er keine Möglichkeit, außer zu mir zu kommen, um heute aufzunehmen. Lang ist's her, aber wir wollten heute unbedingt uns melden und eine Transferfolge machen, eine sehr ausführliche Transferfolge. Wir haben richtig Bock. Wir sind nach wie vor, wie ihr seht, per Video am Start, bei YouTube und bei Spotify. Die Links gibt's alle in der Folgenbeschreibung. Und es geht wieder los, würde ich sagen. Ich habe richtig Bock.
Erste Folge jemals mit Video zusammen. Ja, das ist schon auch für uns ein bisschen ungewohnt.
Auch sehr eng hier.
Ja, unterm Tisch wird viel getreten. Das seht ihr zum Glück nicht. Aber wir schmunzeln den Schmerz weg und sind jetzt soweit.
Man muss ja auch sagen, ne, das ist eine sehr rudimentäre Technik hier von uns. Also das ist halt, ne, wir müssen zusammensitzen und so. Aber ich denke, das ist trotzdem ganz witzig. Also das kann man sich mal anschauen, dieses Treffen hier zwischen uns. Ne. Ich würde sagen, wir legen trotzdem los mit dem beherrschenden Thema gerade. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir uns unter anderen Vorzeichen hier heute wieder zusammenfinden und diese Folge aufnehmen. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, Diogo Jota ist nämlich gestern tragischerweise ums Leben gekommen. Der Liverpool-Angreifer bei einem Autounfall zusammen mit seinem Bruder. Unfassbar traurige Nachrichten. Ich habe es gestern direkt danach gehört und konnte es zuerst überhaupt nicht glauben. Ich habe zuerst erstmal alle möglichen Quellen, die ich irgendwie finden konnte, ausgecheckt, um das irgendwie zu verifizieren. Aber es stimmt leider. Ich glaube, die ganze Fußballwelt ist sehr erschüttert. Wir haben uns gefragt, ist das jetzt so irgendwie überhaupt angebracht, sich jetzt hier zusammenzusetzen? Aber irgendwann hätten wir es eh gemacht und das Thema hätten wir eh besprochen. Jetzt aber auch nicht zu viel, weil am Ende sind wir halt ein Fußballpodcast und da ist halt immer noch ein Mensch gestorben. Das ist jetzt auch nicht so unser Business. Wir sind halt am Ende auch nur Fußballfans.
Ich finde trotzdem spannend, wie er das dann doch emotional mitnimmt. Auf jeden Fall geht es mir so, als ich die Nachricht gelesen habe. Obwohl wir den Menschen Jota überhaupt nicht kennen. Also wir haben dem jetzt 8 Jahre beim Fußballspielen zugeguckt. Ja. Ich glaube, ich saß dutzende Stunden vorm Fernseher, wo er gespielt hat. Das ist halt irgendwie dann auch eine Art der Beziehung. Aber ja, es geht nicht um uns. Am Ende sind die Familie und die Freunde, die wirklich leiden darunter. Und ich glaube, wir gehen einfach respektvoll damit um. Behalten ihn hier in Erinnerung. Gibt ja auch viele, die jetzt ihre Worte dazu bekannt geben. Ja. Und auch Liverpool sein Arbeitgeber, ehemaliger Arbeitgeber, hat ja jetzt die Nummer 20 für immer retired. Das wird seine Nummer sein. Auch eine sehr, finde ich, passende Geste. Kommt jetzt einfach noch viel ans Licht.
Ja, also du weißt ja auch, dass ich immer ein sehr großer Fan schon von ihm war, auch noch vor seinen Liverpooler Zeiten bei den Wolves schon. Ich habe ihn auch schon in der Championship damals gesehen. Ab 2017 war er da, weil ich natürlich Aston Villa verfolgt habe und er auch immer sehr gut gegen Aston Villa war. Deswegen habe ich ihn schon immer früh auf dem Schirm gehabt. Aber einfach ein toller Spieler, ein bisschen oldschool, was ich immer sehr, sehr mochte an ihm. Also absolute Finisher-Qualitäten vor dem Tor. Super Spieler einfach, sehr vielseitig. Und ich glaube auch, ein kluger Mensch, was man so mitbekommen hat, ne, wirkte sehr bodenständig. Natürlich noch sehr tragisch für die Familie. Letzte Woche erst geheiratet, 3 kleine Kinder. Man kann darüber nichts Gutes, Gewinnbringendes sagen, weil es einfach nur wahnsinnig erschütternd ist am Ende.
Ja, es gibt wirklich keine positive Sache, die wir da rausziehen.
Ja.
Wir wollen trotzdem jetzt den Übergang schaffen. Ich glaube, auch nach 4,5 Jahren haben wir beide überhaupt keine Ahnung, wie man sowas im Podcast wirklich vermittelt und jetzt den Sprung schafft. Wir wollen es trotzdem tun und anschauen, was Liverpool auf dem Transfermarkt gemacht hat, weil am Ende ist das, warum ihr wahrscheinlich eingeschaltet habt und unsere Aufgabe hier im Podcast. Wir wollen jetzt sprechen, was passiert im Transferfenster.
Genau, den Blick nach vorne wagen. Ich denke, wir werden noch das ein oder andere Mal über Jota auch in diesem Podcast sprechen, weil das sind die Tage, die man nie mehr vergisst, auch wo man da war, wenn man das gehört hat. Aber genau, die Transferfolge steht jetzt an. Wir gehen damit heute auch in die neue Saison. 2020 haben wir diesen Podcast gestartet. Shoutout an die ersten Fans von uns, die damals schon dabei waren und heute dabei geblieben sind. Die Neuen, die dazukommen, wirklich immer riesiges Dankeschön auch von uns. Ohne euch gibt es diesen Podcast nicht, weil da wird es keinen Sinn machen. Deswegen verbreitet ihn auch, wenn ihr Leute kennt, die das hier spannend finden könnten. Jetzt geht's los und wir machen heute den Anfang mit der ersten Transferfolge und wir bleiben dabei bei der Mannschaft, die bislang das größte Transferfenster einfach hatte, und das ist der FC Liverpool, die Mannschaft von Diogo Jota. Natürlich der Bezug auch nach Deutschland vielleicht. Florian Wirtz, er ist nach Liverpool gewechselt, er hat's getan. Er hat die Bayern am Ende abgelehnt und ist für circa 150 Millionen, ein bisschen weniger, vielleicht mit Boni kannst du weit kommen. Mhm. Er ist an die Anfield Road gewechselt, schon ein bisschen Gras drüber gewachsen mittlerweile, aber mit ein bisschen Abstand. Was denkst du über diesen Megatransfer?
Ja, war so eine der absurdesten Transfersagas der letzten Jahre, würde ich sagen. Das war monatelang in den Medien. Es sah ewig lang so aus, dass Bayern sich einig ist mit dem Spieler, ja, dass der Wechsel kurz bevorsteht. Gerade wenn man die Chronologie mal durchgeht, es war immer wieder mündliche Einigung. Jetzt ist es soweit berichtet worden. Aber es gab eben den Turnaround. Es gab die Ausflüge nach England von seiner Family, wo alle dachten, City wird's. Nee, es ging nach Liverpool und man konnte ihm da einfach sportlich die überzeugendere Perspektive aufbieten. Etwas, was Bayern in direkten Gesprächen nicht geschafft hat. Mhm. Liebe Grüße an den Ex-Gladbacher Eberl. Gut gemacht.
Max Eberl hat es nicht geschafft, ja.
Für uns natürlich super cool. Also auch, um das mal mit reinzubringen, dass Florian Wirtz vielleicht der beste, talentierteste deutsche Spieler jetzt in der Premier League spielt bei Liverpool, ist schon eine coole Sache.
Ist der teuerste deutsche Spieler der Geschichte und der teuerste Premier League Transfer. Also bricht da auf jeden Fall sehr, sehr viele Rekorde auf einmal. Ist erst 22, schon 140 Bundesligaspiele, 47 Vorlagen, 35 Tore, also schon absurd gute Zahlen. Wir alle kennen ihn auch aus der Nationalmannschaft, wo er schon Leistungsträger ist seit einiger Zeit. Die große Frage, die ich mir auch so ein bisschen in der Vorbereitung gestellt habe und die uns auch Zoe gestellt hat übrigens, die uns über PayPal unterstützt hat. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, Zoe. Du hast nämlich uns explizit nach Florian Wirtz gefragt und wie wir jetzt denken, dass er bei Liverpool reinpassen wird. Ich gebe einfach mal die Frage weiter. Wo wird Florian Wirtz bei den Reds diese Saison spielen? Was glaubst du?
Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Frage ist, aber ich befürchte, dass dieses Offensiv-Trio oder wenn sie dann sogar vier Offensive aufstellen, das wird so flexibel sein. Am Ende sprechen wir wahrscheinlich gar nicht über Position, sondern einfach über die Qualität, die da rumläuft. Und wenn du ihn jetzt in eine Position pressen möchtest, ist das egal, ob er im Zentrum spielt, auf der 10, halb links, linker Flügel, rechter Flügel, hängende Spitze, falsche 9. Er kann das halt alles und er hat das alles schon gespielt. Bei Leverkusen natürlich in dieser extrem erfolgreichen Saison war er so der linke Halbraum-Zehner in diesem Dreierkettensystem von Xabi Alonso. Ich glaube, wenn du ihn in die Räume bekommst, zwischen den Linien, wenn er Ball am Fuß hat und Leute gehen steil, wird er immer seine Momente haben. Und in der Chancenkreation im letzten Drittel ist das ein Ausnahmespieler.
Arne Slot bevorzugt das 4-3-3. Das haben wir jetzt in einer ersten Saison von ihm gesehen. Trotzdem sind ja die Spieler alle sehr flexibel, die da spielen. Wir haben einen McAllister, einen Szoboszlai, weiter vorne einen Luis Diaz, einen Gakpo, Salah. Das ist ja sehr viel Qualität, sehr flexibel. Mhm. Aber trotzdem, auf dem Spielberichtsbogen brauchst du halt diese 6 Offensivspieler. Für wen könnte er jetzt da reinrücken? Wen verdrängt er? Weil mit 150 Millionen, da musst du spielen. Du kannst jetzt nicht da irgendwie nur deine 15 Premier League Starts in der ersten Saison haben.
Ich bin super gespannt. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Ich glaube auch, dass offensiv noch nicht alles durch ist bei Liverpool. Wir lesen immer wieder, dass Luis Diaz im Gespräch ist. Mhm. Hat wohl jetzt auch Bayern einen Korb gegeben. Heißt aber nicht, dass er bleibt. Also da ist noch ein Fragezeichen.
Núñez
ebenfalls steht so ein bisschen vor dem Aus, was man liest. Mhm. Und allein wenn die beiden gehen, ist genug Spielzeit frei. Also ich glaube, auch ohne einen, was ja auch viele geschrieben haben, Szoboszlai jetzt viel auf die Bank zu setzen, wird die Minuten bekommen. Also ich mache mir wirklich keine Sorgen und ich würde ihn so aus dem Bauchgefühl im Moment eher halb links sehen. Ich glaube, wenn er einschlägt, so 100%, wird er immer weiter in die Mitte rücken, weil er da einfach am meisten Impact auf das Spiel haben kann.
Aber du meinst dann die linke offensive Position. Ich nagel dich jetzt einfach ein bisschen fest. Du meinst die linke offensive Position.
Ich glaube, an Spieltag 1 wird er die linke Seite spielen, ja.
Okay, wir sind gespannt, Leute. Das alles zu Florian Wirtz. Ich denke, überragender Kicker, brauchen wir nicht lange uns drüber unterhalten. Ja. Die Frage ist halt natürlich Premier League. Das sagen immer viele, Bundesliga, Premier League, wie groß ist der Wechsel für einen Offensivspieler? Ich glaube, defensiv ist es was anderes oder auch im Mittelfeld. Mhm. Offensiv, da spielst du nochmal gegen andere Verteidiger, die vielleicht auch ein bisschen härter sind, ein bisschen griffiger sind. Du musst anderen Fußball spielen. Vielleicht Liverpool, eine Mannschaft, die ein bisschen schneller spielt, obwohl natürlich Xabi Alonso auch schon ziemlich schnell gespielt hat bei Leverkusen. Deswegen glaube ich, das kann er schaffen. Also das sollte er auch schaffen für die Ablösesumme, ist keine Frage. Aber ich rechne damit, dass er nicht floppen wird. Ich denke, der wird, sagen wir mal, ein gutes erstes Jahr haben, um dann richtig reinzustarten.
Okay. Aber du würdest schon sagen, dass er am Anfang ein Problem hat? Wenn du sagst, es ist mein erstes gutes Jahr?
Nee, glaube ich nicht. Also, ne, um jetzt überragend reinzukommen, würde ich sagen, 20 Tore, 10 Vorlagen, 30 Scorer wäre überragend. Ich gehe jetzt mal vielleicht von Richtung 20 aus, 20 Scorer, wäre ich zufrieden mit?
Ja, schon. Also ich glaube, diese Unterschiede Bundesliga, Premier League, selbst wenn die vorliegen würden, wir haben es gesehen in einer Mannschaft, die haben nicht ein Spiel verloren in der Meistersaison in der Bundesliga, international bis ins Euroleague-Finale marschiert, der hat Spiele auf Top-Niveau entschieden, auch international, hat mit der Nationalmannschaft wichtige Momente gehabt, wir haben es alle live vom Fernseher verfolgt, der ist Weltklasse. Also ich bin im Fanclub ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei, schon zu Leverkusen-Zeiten, war im Kicker-Manager-Spiel meine Achse, ich wollte den immer in meinem Team haben. Ich liebe den und ich freue mich riesig drauf, zu sehen, wie er dann harmoniert mit einem Mo Salah, wo er viel lernen kann. Ich glaube, Szoboszlai kann ihn exzellent ergänzen, wenn die beiden im Zentrum rumwirbeln. Du hast mit Szoboszlai einen, der viele lange Schritte macht, viel Raum covert, exzellente Abschlüsse und ein Wirtz daneben, der die Spieler dann in der Tiefe findet. Das kann richtig gut funktionieren.
Wie gut ist das? Szoboszlai, Wirtz, Salah.
Das ist absurd.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also richtig gut. Kommen wir zu den nächsten Transfers. Wir müssen ein bisschen Tempo machen. Wir haben sehr viele Transfers heute vor uns, weil wir natürlich auch möglichst viele offene Fragen von euch beantworten wollen. Und zwar kommen wir jetzt zu den defensiveren Positionen. Da wurden ja ebenfalls zwei sehr große Transfers getätigt. Und wir starten links hinten, nämlich beim Ungarn Milos Kerkez, der vom AFC Bournemouth kommt. Er ist 21 Jahre alt, der linke Verteidiger. Kostet 50 Millionen Euro. War jetzt 2 Jahre in Bournemouth. Hat da aber schon sehr, sehr gut performt. Vor allem die letzte Saison, seine große Durchbruchssaison. Insgesamt 66 Premier League-Spiele, 2 Tore, 8 Vorlagen. Für mich war letzte Saison einer der besten linken Verteidiger, wenn nicht sogar der beste. Hat mit Bournemouth einen super schnellen, begeisternden Fußball gespielt und passt einfach ideal zu Arne Slots Fußball. Passt ideal in das System von Liverpool rein. Die große Frage trotzdem, die ich jetzt habe, Andy Robertson. Ist das ein Ersatz? Ist das eine Ergänzung? Wer ist da jetzt der Startspieler?
Kerkez.
Robertson setzt du auf die Bank?
Bei mir spielt Robertson nicht mehr. Für mich war letztes Jahr eindeutig. Boah. Ehrlich gesagt, ja, schon.
Also ich sind Meister geworden mit Robertson, ne?
Ja, aber in den wichtigen Spielen, wenn was passiert ist, über seine Seite. Ich fand ihn nicht mehr ansatzweise auf seinem Top-Level. Ich habe einfach viele Spiele gesehen, wo er schwach war. Er hatte sicherlich seine Momente, gute Zweikämpfe, aber ich in einem 1-gegen-1-Duell Kerkez, Robertson um die Linksverteidigerposition. Bei mir in den wichtigen Spielen spielt immer Kerkez.
Das überrascht mich jetzt schon.
Bei dir nicht?
Boah. Also Robertson ist, würde ich sagen, eine Kultfigur bei Liverpool.
100%.
Absolute Kultfigur, absoluter Leader auch. Also was der auch, glaube ich, zwischenmenschlich in der Mannschaft macht, ist extrem wichtig. Das ist ein Kerkez. Einfach nicht. Der ist halt noch keine Führungsperson. Robertson ist das. Und Liverpool hatte traditionell immer sehr viele Führungspersönlichkeiten. Henderson mittlerweile weg. Ja. Wenn jetzt dann Robertson weggeht, Trent auch eine wichtige Figur auf dem Platz, glaube ich. Robertson und Trent gleichzeitig weg. Henderson ein paar Jahre weg. Das könnte auch, was das Gefüge angeht, ein Umbruch sein.
Ja, ich hoffe, man kann Robertson halten. Ich hoffe, man gibt ihm dann die 30-40% Spielzeit. Mhm. Ich hoffe, Kerkez bekommt den Vorzug, weil es einfach aufregender ist mit ihm. Mehr Druck nach vorne, aber Robertson hat Qualitäten. Defensiv, in der Kabine, im Team. Ich hoffe, man findet eine gute Lösung. Aber für mich ist es keine Frage, wer die nächsten 1, 2, 3 Jahre Linksverteidiger wird bei Liverpool.
Machen wir doch mal den direkten Vergleich auf mit Andy Robertson. Ich habe ein bisschen zu Kerkez recherchiert und da habe ich ein paar spannende Werte gefunden, und zwar die True-Tackling-Quote. Sehr spannender Wert, und zwar ist das die Quote, die quasi nur die Bodenzweikämpfe misst. Also nicht die gänzlich verwaschende universelle Zweikampfquote, sondern nur die Bodenzweikampfquote. Da hat Kerkez einen Wert von 66% gehabt letzte Saison. Das ist deutlich besser als Robertson, der 60% gewonnene Zweikämpfe in dieser Quote eben hatte. Zum Vergleich Trent nur 55%. Also da hatte Kerkesh 11% sogar mehr. Also er ist sehr zweikampfstark. Er ist aber auch sehr laufstark. Hatte letzte Saison die viertmeisten Sprints in der ganzen Liga. Und zwar 845. Also da merkt man, ein richtiger Torpedo da auch auf links. Hat eine Offensivstärke, die seinesgleichen sucht auf der defensiven Außenposition. Hat seine eigene die Kreation von Torchancen gesteigert von 0,5 auf 0,9 pro Spiel letzte Saison. Hat die drittmeisten Flanken geschlagen der ganzen Liga mit 132. 66 Overlaps, also quasi Überläufe. Das sind die drittmeisten. 52 Underlaps, also die Innenläufe. Das sind die meisten der Liga. Ist wahnsinnig zuverlässig. Hat letztes Jahr alle 38 Premier League-Spiele absolviert und gestartet. Einer von nur 6 Spielern, die das geschafft haben. Und das alles erst in einem Alter von nur 21 Jahren. Ich denke, das sind wirklich Werte, die sind Wahnsinn, die sind außergewöhnlich und die unterstützen einfach diesen Case für ihn, dass er auch jetzt schon der Robertson-Ersatz sein könnte, ne?
Und ich finde, wenn wir an die besten Jahre von Robertson zurückdenken, da war er für mich einer der besten Linksverteidiger der Welt. Was der für ein Offensiv-Output hatte, war zu dem Zeitpunkt unfassbar. Ja. Es gab immer wieder Tore, wo Trent auf der einen Seite, Robertson auf der anderen durchlaufen und die legen sich den gegenseitig auf. Und wenn wir die Zahlen von Kerkesh sehen, was der Mann spielt, das ist 1:1 dieses Profil. Ja. Und wieder einen zu sehen, der so richtig Dampf macht und zuverlässig Scorer liefert, was Robertson nicht mehr getan hat. Wenn du den jetzt hinbekommst und der kann ähnliche Zahlen auflegen, das ist perfekt. Also ich glaube, dieser Mann ist gemacht für Liverpool. Das kann super gut funktionieren. Spannend wird es dann, wenn du auf der anderen Seite halt einen ähnlich offensiven Außenverteidiger, der ähnliche Werte und Sprintwerte hat. Das ist was anderes. Mit Trent hattest du einen, der invers spielt. Wir sprechen gleich über den zweiten Neuzugang. Der spielt nicht invers. Der spielt ganz im Gegenteil gerne auch mal rechter Flügel.
Ja, und zwar ist das Jeremy Frimpong, 24 mittlerweile schon, also ein richtig alter Hase da. Kostet 40 Millionen, die Ausstiegsklausel. Vielleicht noch ansteigbar um 5 Millionen. Vertrag bis 2030. Das habe ich sehr häufig gehört. Vertrag bis 2030 jetzt in meiner Vorbereitung. Scheint gerade so die gängigste Vertragslänge zu sein. Ist natürlich der klare und direkte 1:1 Ersatz für Trent Alexander-Arnold. Da braucht man jetzt nicht lange diskutieren, wer da jetzt spielt. Das ist Frimpongs Position. Du sagst es, ein sehr offensiver Rechtsverteidiger. Manche sagen sogar eher rechts außen. Vielleicht eher geeignet für so eine Fünferkette, habe ich mir ab und zu mal gedacht. Jetzt muss er aber die Viererkette spielen. Und wir alle haben gesehen, wie scharf Trent häufig für sein Defensivverhalten verurteilt wurde. Blümt ihm da das gleiche Schicksal?
Ist die Frage, kann es schlimmer werden? Na, also den Kommentar habe ich auch gelesen. Du hast jetzt halt als Messlatte keinen Zweikampfmonster gehabt. Ja. Und du setzt jetzt mit Frimpong einen rein, der in seiner Leverkusen-Zeit Flügelverteidiger gespielt hat in der Fünferkette, teilweise auf Stürmerhöhe stand. Der war der, der bei den gegnerischen letzten Linie stand und hat irgendwie versucht, dahinter zu kommen, weil er so brutal schnell ist. Das war ein Element von Leverkusens Spiel. Heißt aber nicht, dass er defensiv washed ist. Da hat er auch gute Werte. Der ist im Defensiv-Zweikampf nicht verkehrt. Und ich traue ihm zu, diesen Sprung zu machen, ähnliche Leistung wie auf der Schiene, jetzt auch auf der Rechtsverteidigerposition zu halten. Aber er muss diesen Schritt gehen. Das sind schon nochmal neue Abläufe. Er muss sich einspielen mit der Mannschaft. Und die Nachteile sind natürlich offensichtlich. Also wenn du dann mit beiden nach vorne läufst, hast du nur noch 2 Innenverteidiger da, du rennst in Konter rein, riesen Lücken auf deinen Außen. Das Risiko ist eindeutig, aber auch die Möglichkeiten. Wenn du wirklich wieder 2 Flügelzangen hast, die von den Außenverteidigerpositionen kommen, kannst du eben mit Salah oder Gakpo, Spieler, die gerne auch in der Mitte sind, das Spiel eng machen und dann außen mit den Außenverteidigern die Bahn besetzen. Das kann super viel Spaß machen. Also ich bin super hyped auf die neue Saison von Liverpool. Weil diese 3 Transfers zusammengenommen sind zwar brutal teuer, mit Andi, ich sag mal 200, 220 Millionen, aber das sind auch super coole Spieler. Und sie haben letztes Jahr nur Chiesa geholt, die haben viel Geld auf dem Konto. Das ist sogar halbwegs verhältnismäßig. Ja. Die haben die Champions League gewonnen, die sind richtig gut. Warum nicht?
Der Elefant im Raum ist trotzdem, FSG, die Fenway Sports Group, die ja Liverpool leitet, hat Jürgen Klopp ab und zu sehr viel Geld gegeben für einzelne Spieler, Van Dijk, ein Alisson. Aber es gab auch Spielzeiten, wo Jürgen Klopp fast keinen großen Transfer tätigen konnte. Jetzt Arne Slot hat die Premier League im ersten Jahr schon gewonnen, hat, glaube ich, alle Kritiker sofort verstummen lassen, hat Jürgen Klopp häufig auch ein bisschen vergessen lassen, mein Gefühl, und konnte im ersten Sommer ja auch keine großen Transfers tätigen.
Ja.
Er hat jetzt den Beweis gebracht und trotzdem hauen sie für ihr Verhältnis das Geld total raus. Liverpool hat so eigentlich nie gewirtschaftet. Warum jetzt dieser große Wandel? Haben sie Angst, dass sie irgendwie abfallen können im Vergleich?
Ich glaube, du musstest dich einfach neu aufstellen. Also wenn wir uns die Altersstruktur angucken, ist jetzt schon der Need da für eine neue Riege. Also auf den Außenverteidiger haben wir es angesprochen, du hast einen, der möchte eben gehen. Ich glaube, mit Trent Alexander-Arnold hätte man natürlich gerne weitergemacht, geht aber nicht. Das heißt, dass du da einen neuen holst, selbstverständlich. Linke Seite, Robertson, du gehst vielleicht nicht so sehr mit wie ich, aber für mich war das unvermeidbar. Du musst da einen neuen holen und vorne, dass du irgendwie dich neu aufstellen musst, dieser Zehner fehlte immer. Den haben sie seit Coutinho sich nicht so richtig getraut, neu zu besetzen.
Stimmt, ja.
Da jetzt mal einen zu holen, der das auch auf dem Papier spielen kann, finde ich nicht verkehrt. Du hast vorne Nunes, Luis Diaz, Abgangskandidaten. Sich da breiter aufzustellen, macht Sinn. Ich finde, das ist insgesamt super vertretbar und du hast dich auf den richtigen Positionen im richtigen Regal bedient. Das sind Top-Spieler.
Wir sind mega gespannt, wie es aussieht bei Ihnen in der kommenden Saison. Wir wollen trotzdem heute noch keine Vorschau machen auf die Saison, deswegen halten wir uns wirklich nur an die Transfers heute. Und schreibt uns mal gerne in die Kommentare, welcher Transfer von Liverpool euch jetzt am meisten begeistert, worauf ihr am meisten Bock habt, da auf welchen Spieler. Ist es jetzt Wirtz oder ist es dann eher einer von den beiden Außenverteidigern? Sind wir, glaube ich, sehr gespannt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall noch der kleine Zwischenhinweis, dass wir die Saison starten, wie wir die vergangenen Saisons auch immer gemacht haben. Unsere Finanzierungsmethode quasi über PayPal. Das geht alles am Ende nicht ohne auch etwas Unterstützung von euch über PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Supportet uns, da stellt uns da Fragen, die wir dann für euch hier beantworten können. Das ist eine Praxis, die wir sehr mögen, aber sie muss natürlich auch von euch gefüllt werden, weil sonst macht sie einfach keinen Sinn und wir müssen uns andere Sachen irgendwie überlegen. Deswegen wären wir einfach am glücklichsten, wenn es so klappt und supportet uns da auf jeden Fall über diesen Weg, auch in der kommenden Saison. Wir springen weiter zum nächsten Team und da war jetzt ein bisschen die Frage für uns, was machen wir da, und wir gehen einfach mit den aktuellen Sachen und wir schauen deswegen auf den FC Chelsea. Sie sind auf dem Transfermarkt bei weitem keine Unbekannten mehr unter Todd Boehly. Ich glaube, sie haben seit 2022 50 Transfers getätigt, mit Laien inklusive. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Sie haben jetzt auch schon wieder Liam Delap geholt gehabt von Ipswich Town, vom Absteiger für 40 Millionen für die Sturmspitze. Konnte da ziemlich überzeugen. Dann haben sie auch noch einige Talente geholt, die mir jetzt vielleicht vorher noch nicht allzu viel gesagt haben. Namentlich Estevao, Isugo, Saar und Payet. Die kosten zusammen auch läppische 80 Millionen Euro. Aber wer Todd Boehly kennt, der weiß, der Mann hat Bock auf mehr. Sie haben ihre finanziellen Methoden gefunden, um das zu regeln, buchhalterisch. Und jetzt folgen noch Joao Pedro und Jamie Gittens, der ja aus der Bundesliga kommt. Wir starten mit Joao Pedro. Sie hatten schon die Lab geholt für die Sturmspitze. Jetzt noch einen von Brighton, wieder mal von Brighton. Er kostet ca. 65 Millionen Euro.
Ganz kurzer Ergänzungssatz noch. Ja. Ich glaube, ich habe mich gerade versprochen. Bei Liverpool wollte ich natürlich auf die Meisterschaft anspielen, nicht auf den Champions-League-Sieg. Das nur für alle, die es getriggert
hat. Für die Chronisten, ja.
Richtig. Ja, ja. Soll Leute geben. Aber lass uns gerne bei Chelsea reingehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also vorneweg, wir reden gleich über diese ganzen Transfers. Wir gucken uns dann gerne den Kader an. Ich verstehe es nicht. Also du holst jetzt jeweils in diesem 50, 60 Millionen Repertoire zwei, drei Spieler, die alle vorne spielen, wo du deine besten Leute hast, wo du einen Palmer hast, wo du Madueke hast, wo du einen Jackson hast, die in Primetime zu guten Tagen Weltklasse waren. Und da holst du jetzt mit Delap einen zweiten Stürmer hinter Jackson, mit João Pedro einen dritten, der alternativ die Zehnerposition spielt, wo du jetzt Palmer hast, der immer zentral spielen wird. Du hast Pedro Neto noch rumlaufen, ja, Sancho ist nicht mehr da, du holst Gittens noch dazu. Wir gehen gerne chronologisch durch, aber wenn du mich fragst, ob ich verstehe, was jetzt der Plan ist, nee, null.
Ja, ich verstehe auf jeden Fall die Irritation, dass man halt jetzt vor allem auf dieser Neuner-Position eine ziemliche Ballung hat, aber sie haben vier Wettbewerbe. Sie haben die Liga, sie haben beide Pokalwettbewerbe und sie haben die Champions League, für die es ja geklappt hat. Da braucht man natürlich einen ziemlich großen Kader, den haben sie natürlich, das ist jetzt nichts Neues bei ihnen. Ich glaube, sie werden einen offenen Konkurrenzkampf haben um die Neun. Mhm. Jackson wird da vielleicht noch ein bisschen gerade das Vertrauen bekommen. Die Lab will auf jeden Fall in den England-Kader. Das ist, glaube ich, sein großer Wunsch. Deswegen will die Lab auf jeden Fall die Neuen haben, die Stammneuen. Deswegen alles andere geht für ihn, glaube ich, nicht. und sehr unzufrieden. Joao Pedro ist sehr vielseitig. Der kann auch auf der 10 spielen, der kann auf Außen spielen, der kann überall spielen. So einer ist halt vor allem für Rotation sehr gut. Ne? Wenn du da jetzt eine Auswahl hast, kannst du da stopfen. Sie hatten kurioserweise, wie ich finde, sogar eine Notwendigkeit gehabt, um auf der linken Seite was zu machen. Mudrik droht eine lange Dopingsperre. Raheem Sterling kommt zurück, hat überhaupt nicht überzeugt bei der Leihe bei Arsenal. Sancho, ja, ebenfalls. Ich weiß einfach nicht, was sie mit diesen ganzen Transfers in den letzten Jahren machen wollten. Trotzdem für mich, sie haben jemanden gebraucht auf links. Und Jamie Gittens für 65 Millionen, da habe ich auch ein paar Zahlen zu rausgeschrieben. Danach kannst du mich ja gerne wieder in Grund und Boden kritisieren für Gittens. Hat jetzt insgesamt 12 Tore in 48, nee, in der letzten Saison 12 Tore in 48 Spielen wettbewerbsübergreifend. Hat die höchste, das höchste Dribbling-Output, ja, in der gesamten Bundesliga, hat pro Spiel 8 Dribbling-Versuche gehabt und 4 erfolgreiche. Und jetzt kommt's, europaweit waren in dieser Statistik nur Jamal und Doku besser, also 2 absolute Klasse-Spieler, ist erst 20 Jahre alt. Warum ist Jamie Gittens kein guter Transfer?
Also zu der Quote, die wird natürlich ein bisschen verwässert dadurch, dass der Mann wenig gespielt hat. Er hat jetzt in der Rückrunde unter Niko Kovac seinen Stammplatz ganz, ganz klar verloren, war teilweise nicht im Kader. Der ist rausrotiert. Es hat nicht gereicht. Er ist mit dem Manager nicht klargekommen, er hat sich nicht in die erste Elf gespielt. Ich möchte gar nicht gegen den Spieler an sich reden. An einem guten Tag ist Jamie Gittens unfassbar. Dann schalte ich den Fernseher ein, weil der Mann Fußball spielt. Der ist im 1 gegen 1 unschlagbar. Der ist schnell, der ist richtig, richtig gut und bringt alles mit, um Top-Spieler zu werden. Aber wir haben viele von diesen Spielern gesehen bei Dortmund und die sind eigentlich alle durch die Decke gegangen. Die sind alle dann für 100 Millionen zu Recht vermeintlich gewechselt. Er hat diesen Weg dort nicht geschafft. Der hat sich nicht durchgesetzt und hatte viele Probleme. Und mit diesem Background gehst du jetzt zu dem Verein, der die größte Talente-Schreddermaschine europaweit ist, und setzt dich da auf einen Konkurrenzkampf mit gestandenen Premier League-Spielern, mit vielen anderen Leuten auf deiner Position, die gezeigt haben, dass sie es können.
Mit wem denn auf links?
Du hast Pedro Neto.
Rechts außen.
Na, wenn Madueke spielt, immer wieder hat der links gespielt, aber ist okay. Sie haben gleichzeitig Estevao, lass uns den bei der Diskussion mit reinnehmen, Riesentalent aus Brasilien, ebenfalls Offensivspieler. Mir geht es um die Menge. Ich sehe einfach nicht, dass sie einen klaren, freien Platz auf der linken Seite haben. Das glaube ich nicht. Zudem ist er verletzungsanfällig. Du musst den ranführen. Der muss Routine bekommen. Der braucht Spielzeit. Der braucht nichts mehr als Spielzeit. Einfach wenig Minuten gemacht. Und da jetzt hinzugehen und für den knapp 60, 65 Millionen zu zahlen, ist absurd.
Ja, also ich glaube, Nodi Madueke wird immer auch mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, hier und da. Vielleicht geht er noch, ja, weil die brauchen halt auch mal ein bisschen Income. Ne? Für die Bücher würde so ein bisschen Income auch nicht mal schaden.
Hätte was.
Ich finde es ja immer unglaublich, was die einfach von Brighton holen. Also die wenn einer bei Brighton gut ist, der spielt in den 2 Jahren bei Chelsea.
Warte, ich habe es rausgeschrieben. Ja. Also vorher gewechselt sind Cucurella, Sanchez, Caicedo und jetzt João Pedro. In Summe sprechen wir von 260 Millionen Pfund. Das heißt, könnt nochmal ordentlich draufschlagen, dann sind wir bei der Millionen-Euro-Summe.
Wahnsinn.
Das ist mal ein Scouting, das hat Gladbach-Niveau. Die gucken einfach immer auf die gleichen Vereine, das ist spannend.
Also ich glaube, Todd Boehly hat auf jeden Fall die Brighton-Vorstände auf Kurzwahl. Das ist kein langer Draht, den die haben, das ist ein sehr kurzer Draht. Ja, also ich würde mal sagen, die Lab mag ich sehr. Wir machen einfach mal ein Ranking. Die Lab mag ich sehr. Für mich der beste Transfer von denen.
Ja.
Danach ist für mich Gittens auf der 2.
Das ist verrückt.
Ich mag Gittens sehr, ist für mich ein Chelsea-Spieler. Tempo, ich mag ihn einfach sehr. Er ist ein direkter Spieler, ich mag ihn. João Pedro wäre nicht mein Transfer gewesen. Mhm. Ich habe mich jetzt mit ihm ein bisschen beschäftigt und er ist schon flexibel. Ich habe noch ein bisschen was zu ihm rausgesucht. 30 Tore in 70 Spielen für Brighton, davon 15 Elfmeter. Kann er sich ja mit Palmer streiten schön. Mhm. Und er zielt sehr viele Fouls. Also wirklich krass, was der Mann für Fouls zieht. Ist sehr stark im Pressing. 23 Ballgewinne im letzten Drittel, letzte Saison. Platz 7 der Liga. Keiner in dieser Statistik ist da von Chelsea oben. Deswegen, sie brauchten einfach diesen Spieler, der auch im Pressing für sie was holt. Das ist er absolut. Und der ist sehr flexibel, wie gesagt. Kann überall spielen. Deswegen wäre jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen. Aber die Zahlen lassen auch auf einen guten Spieler hinweisen, der halt vielleicht im Abschluss noch ein bisschen mehr Killerinstinkt braucht. da ist es dann vielleicht eher ein D-Lab, der dann vorm Tor performt.
Ja, natürlich können die Jungs zocken, das ist keine Frage, aber es sind eben auch wieder 60 Millionen, 65 Millionen für ihn.
65, 65 und 40, ne, für
das
die drei.
Das ist irre. Ja. Wenn ich sie ranken müsste, wäre, ich glaube, D-Lab auf 1. Ich würde sogar tippen, dass er von den drei am meisten Spielzeit bekommt.
Und nachher spielt er einfach gar nicht. Ich sag dir, nachher ist es so einer, nachher ist es so einer, der spielt einfach gar nicht.
Ja, aber vom, was ich sehe.
Ja, für mich auch.
Ist er bei mir auf 1, wahrscheinlich auch, Gittens auf 2. Kam jetzt sehr kritisch rüber.
Ey, du hatest doch nur.
Ja, aber auch, weil es mir auf den Sack geht, dass Dortmund dafür 65 Millionen bekommt und das die lassen ihn nicht mal spielen.
Das ist es nämlich eigentlich.
Das ist
der Gewinn für Dortmund, der ihn kitzelt.
Ja. Du hast einen Spieler, der nicht spielt, für 65 Millionen geholt, der verletzungsanfällig ist.
Das ist gutes Management.
Das sehe ich nicht.
Management.
Vertrag bis 2032. Aber wir bleiben sachlich. Die Lab auf 1, Gittens auf 2, João Pedro auf 3. Ich bin super gespannt, ob João Pedro seine Position findet. Ist für mich so bisschen vergleichbar mit Cunha. Ich finde, sie spielen ähnlich, auch so in den Räumen, in denen sie sich bewegen. Hat eine richtig gute Runde jetzt gespielt für Brighton, war da so die Lebensversicherung. Immer wenn es wichtig war, ist er abgesteppt, hat getroffen. Ob er das auch bei Chelsea machen kann, ich bin nicht so sicher.
Wir werden sehen. Also auf jeden Fall haben sie keinen Mangel an Spielern, glaube ich. Spielen Champions League, das ist halt echt ein krasses Plus, habe ich wieder jetzt gemerkt. Ne? So bei Villa, die können keinen mehr ziehen gefühlt und Chelsea, die können einfach jeden anrufen und der kommt. Aber gut, such dir den nächsten aus, wie geht's weiter?
Kurze Ergänzung noch, wir haben diesen Talente-Pool jetzt so drüber gebügelt. Noch einmal, um es zu sagen, Estevao, für mich aus diesem Pool mit Abstand, der spannendste. Natürlich habe ich auch nicht brasilianische Liga geguckt.
Nicht.
Aber alles, was man hört, was man so liest von Experten, der ist top. Der ist richtig gut. Ist nicht der Messi-Neymar-Typ. Meistens habe ich jetzt so Vergleiche mit Di Maria gelesen. Ein bisschen schlaksiger, aber auch top im 1 gegen 1. Sehr kreativer Spieler. Geht so in die Richtung. Mhm. War aber eben deutlich besser als viele von denen, über die wir reden, in der brasilianischen Liga. Also hat da einfach ein echt hohes Niveau gezeigt. Natürlich eine riesen Wildcard. Keine Ahnung, wie gut der dann wirklich ist. Aber das von denen der spannendste. Sonst haben wir noch Essugo, der 20 Jahre alt ist. Defensives Mittelfeld, kam aus Sporting. Nur, dass ihr den mal gehört habt. Also ein Sechser, da haben sie auch so wenig, haben sie nochmal einen zugeholt. Und Saar kam von Straßburg aus Frankreich, die haben den ein Jahr vorher für 10 Millionen geholt. Jetzt ist Chelsea reingegangen, für 14 Millionen verpflichten sie den 19 Jahre alten Innenverteidiger. Also das, um es abzurunden, Chelsea ist richtig aktiv.
Ich habe übrigens ein Trauma, immer wenn ich den Namen Saar höre, denke ich zweifelsfrei an Ismaila Saar, mittlerweile von Crystal Palace. Und wo der Mann auch spielt, Wenn Saar gegen Villa spielt, Watford, Crystal Palace, der kann aus einer furchtbaren Form kommen. Mhm. Ismaila Saar trifft immer, deswegen Saar auf jeden besten Fall in meiner Gegenwart nicht erwähnen.
Bitte. Okay. Wir gehen zu City.
Okay.
Weil, nachdem ich bei Chelsea jetzt etwas skeptisch bin, ob das so Hand und Fuß hat, muss ich sagen, dass City im Gegensatz zum Wintertransferfenster, wo es ein bisschen für mich nicht nachvollziehbar war, wo sie junge Innenverteidiger holen, in so einer Jetzt-müssen-wir-liefern-Situation, wo man dachte, jetzt wird Feuerwehrmaßnahmen gegriffen und sie holen Perspektivspieler, war für mich alles ein bisschen unverständlich. Ich finde dieses Transferfenster jetzt 1 plus mit Sternchen.
Warum?
Sie holen, ich gehe es kurz durch, Reinders 55 Millionen, Ait Nouri 37 Millionen, Cherki 37. Alles Quellen, transfermarkt.de, nagelt uns nicht drauf fest, wenn es 5 Millionen mehr oder weniger sind, ist eben alles nicht komplett.
Ich habe ein bisschen mehr, aber gut.
Sonst runden wir auf, ja. kann ich mitleben.
Okay.
Reinders. Ein Spieler, der dir in jeder Spielphase von ganz hinten bis nach ganz vorne immer einen Mehrwert bietet. Ist so 6er, 8er, 10er Gemisch.
Aus Mailand kommt er. Ne?
Ist einfach gut von AC. Ich habe ihn einmal live gesehen im Stadion tatsächlich. Und er war der Beste auf dem Platz. Da hat er getroffen. Ich glaube, es war ein Ligaspiel. Ich fand den richtig gut. Ich war natürlich auch hyped. Ich saß im San Siro. Ich hatte auch einfach Lust, Fußball zu gucken. Aber der Mann ist gut. Und der ist eine sinnvolle Verstärkung. Das ist ein Spielertyp, der passt rein. Der ist technisch gut. Der ist komplett. Der bringt dir auch Körperlichkeit mit gegen den Ball.
Mhm.
Ich finde den top. Dann die beiden Transfers. Ich weiß nicht, wer da geschlafen hat, aber einen Ait Nouri zu bekommen und so wie der jetzt auftritt in der Club-WM, das sieht aus wie...
Geh mir doch weg mit der Club-WM, ey.
Ja, ich habe auch nur die Highlights gesehen, nicht kurzer Wettbewerb an, aber darum geht's doch nicht. Es geht darum, dass Pep Guardiola seine Außenverteidiger-Geschichte weiterdreht. Wir gehen mal zurück, Zinchenko, Cancelo, Inverted Fullbacks, also Leute, die haben eher eine 6 gespielt als Außenverteidiger. Jetzt haben wir die letzten zwei Saisons, hat er irgendwie mit 4 IVs gespielt. Benedikt Höwedes lässt grüßen. Das war wirklich, der mit Guardiola, Akanji links, rechts, hinten gespielt. Das war defensive Zweikampfverhalten. Und es sieht so aus, als gehen wir jetzt zurück zu klassischen Außenverteidigern.
Ja.
Ist verrückt. Zu offensiv starken Außenverteidigern. Mhm. Die Tendenz gab es jetzt schon. Und da haben sie einfach mit Ait Nouri einen richtig guten geholt. Der ist schnell, der ist technisch gut, unfassbaren Offensivdrang, cleverer Spieler. Ich glaube, diese Komponente, das fehlte. Und ich glaube, da hat man einen guten Schnapp gemacht. Der sieht echt gut aus. Fühlte sich random an, der Transfer, aber sieht echt gut aus. Und müssen wir über Cherki reden? Ist das noch ein Thema?
Ja, ja.
Der Mann macht Spaß. Dafür schalte ich den Fernseher an. Der ist verrückt.
Der ist zu günstig gewesen.
Ja.
Cherki für 40 Millionen im Vergleich zu jetzt 150 Millionen. Ob jetzt nur jetzt insgesamt mehr als dreimal so viel wert ist, natürlich auch mal ein bisschen relativ, aber schwierig. Auf jeden Fall Cherki, ja, Cherki finde ich auch sehr gut. Kurzer Schaut, ich schaue die Club-WM nicht. Wirklich, kann er jeder machen. Al-Hilal, habe ich gehört, haben die rausgeworfen, oder?
Ich habe eine Halbzeit bisher gesehen. Also ich bin auch raus.
Ja, City ist ja raus mittlerweile.
Richtig.
Ja, Al-Hilal, auf jeden Fall gut. Cherki, wie gesagt, finde ich sehr gut. Ait Nouri ist für mich ein bisschen weit hergeholt, muss ich ehrlich sagen. Also war bei den Wolves ein guter Linksaußenverteidiger, der halt auch in der Fünferkette gut abschneidet, da auf der linken Schienenposition. Wenn ich gegnerischer Trainer wäre, würde ich sagen, Jungs, probiert's da. Also geht mal über die Seite. Probiert's mal. Also ist jetzt nicht für mich der größte Terrier defensiv. Da würde ich sagen, Jungs, mal über rechts, über unsere Rechte, da kann mal ein bisschen was laufen. Rein das. Ist für mich ein sehr spannendes Profil. Also Pep mag ja, glaube ich, einfach diese Spieler, die extrem flexibel sind in der Mitte, die laufstark sind, die auch ätzend gegen den Ball sind. Bernardo Silva jetzt zum Captain auch gemacht. Mhm. Rodri kommt zurück. Ich habe gehört, bei der Club-WM soll Rodri ein bisschen alt ausgesehen haben. Spielen die zusammen, Reinders und Rodri? Ergänzen die sich? Wie siehst du das da? Ist das dann eine Doppel-Sechs oder ist Rodri der Sechser und der Achter?
Ich kann es mir schon vorstellen, dass die zusammenpassen. Also wenn Rodri fit ist und in Form ist, spielt er. Müssen wir darüber reden. Ballon d'Or-Gewinner, Bindeglied, der Mann, der für den Downfall von City aus meiner Sicht verantwortlich ist wie kein anderer, der spielt. So, und wenn wir das als gesetzt annehmen, kann ich mir gut vorstellen, dass Reinders daneben spielt. Das ist eben ein Spieler, der gibt dir von vorne bis hinten überall Qualitäten. Und so jemanden daneben zu stellen, finde ich, dass das beißt sich nicht. Er entlastet Rodri ein bisschen defensiv, dass er nicht die gesamte Breite des Spielfelds covern muss, alleine in der Rückwärtsbewegung. Da hat er Unterstützung und nach vorne bringt er auch alles mit. Also eine Doppel-Sechs, Reinders, Rodri und davor, ich weiß nicht, Cherki, Foden, ja. Doku, Haaland, Bernardo Silva, ist mir egal. Ey, das ist stark, das ist richtig gut.
Ja, ich denke gerade schon so ein bisschen in Richtung Saisonprognose von uns, steht ja auch dann demnächst an. Das klingt schon gut. Also vielleicht werde ich sie dann relativ hoch einschätzen. Mal schauen.
Überraschung.
Ich gebe jetzt natürlich keinen Hinweis hier. Mhm. Ne?
Okay. Abgänge. Ja. Dann lass uns einmal auf die andere Seite gucken.
Kurz ein Blackout gehabt gerade.
Muss auch mit rein. Kevin De Bruyne. Der Mann verlässt ja den Verein. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, wo es hingeht. Wie ich finde.
Stimmt, ja.
Einer der coolsten Transfers seit Jahren. Der Mann geht nach Neapel. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Neapel im Stadion war. Das ist eines der coolsten Sachen, die man machen kann. Diese Stadt atmet Fußball.
Ja.
Das ist irre. Das habe ich noch nirgendwo, wo ich reisen war, so gesehen wie in Neapel. Das ist eins. Die Stadt, der Verein, das ist eins. Und da einen Kevin De Bruyne reinzuschmeißen, einen Ausnahmefußballer in diese fußballverrückte Stadt, der bleibt in Europa, der bleibt auf Top-Niveau. Ich bin super hyped mit dem Wechsel. Ich freue mich riesig.
Cooler Transfer von ihm auch. Der hätte überall hingehen können, der hätte in die USA gehen können, der hätte nach Saudi-Arabien gehen können. Aber er geht nochmal in ein richtiges Fußballland, Italien. Ist einfach auch ein cleverer Junge. Ich habe auch gehört, das ist aber vielleicht schon ein bisschen veraltet mittlerweile, den aktuellen Stand kenne ich da nicht, der sich selber vertritt oder hat zumindest mal gemacht, hat da Verträge selber ausgehandelt, auch bei City ab und zu. Der weiß schon, wo vorne und hinten ist. Und einfach gut, also ne, mit einem McTominay, da eine Manchester Reunion.
Ist absurd.
Lukaku, also so ein Premier League-Dreieck einfach. Extrem cool. Also McTominay zum besten Spieler der Serie A gewählt worden letzte Saison. Ob da jetzt De Bruyne eben den Rang abläuft, weil McTominay auch ziemlich hoch gespielt hat, also weit vorne. Bin ich auch gespannt. Wir sind ja auch kein Serie A-Podcast, ne, sind wir ehrlich. Aber De Bruyne, auf jeden Fall nochmal zu ihm, cooler Transfer, macht er richtig.
Das macht Laune. Ich habe richtig Bock. Vielleicht, ich schalte ab und zu mal ein, glaube ich.
Ja,
so die ersten Spiele, mal gucken, was er macht. Bin ich dabei.
Die Derbys kann man sich mal anschauen, da in Italien.
Dann lass uns in Manchester bleiben. Wir gehen ganz kurz zu United. Bei den so richtig fixen, wichtigen Transfers, wo ich da einstehen, Cunha. 74 Millionen, das war lange in der Gerüchteküche und Kone hat sich für sie entschieden, hatte sicherlich auch andere Optionen. Das ist ein hohes Preisschild, war aber auch Alleinunterhalter bei den Wolves. Wie schätzt du es ein? Wie viel gibt United Kone?
Schwierige Frage. Also auf jeden Fall der weitere Abgang von den Wolves, der wehtut. Also mit Ait Nouri und Kone verlieren sie da ziemlich viel, so auf ihrer linken Seite insgesamt. Strand Larsen holen sie dafür, der ist sehr gut eingeschlagen, das aber zu den Wolves. Kone habe ich schon in der Bundesliga immer sehr gemocht. Echt? Ja, muss ich sagen, habe ich damals schon gefeiert. Einfach so ein Flair-Spieler. Kannst jetzt nicht so in eine Kategorie schieben. Ist der Mann jetzt irgendwie ein Stürmer, ist er eine 10, ist er links außen? Kann da auch flexibel eingesetzt werden? Also auf jeden Fall, das macht er gut, ist da ein smarter Spieler. Ob er jetzt wirklich derjenige ist, der das große Man United wieder aus dem Tal der Tränen, ne, fast Abstiegsplatz am Ende, was die Position angeht, ob er die ja wieder jetzt hochführt. Also wie ich meine jetzt so ein Bruno Fernandes, der kann anscheinend sehr viel schultern, der kann sehr viel Verantwortung übernehmen, der kann das dann trotzdem mit Druck lösen. Ob das jetzt ein Kone auch kann, werden wir sehen. Ne? Bislang noch nicht bei diesem riesigen Verein gespielt, natürlich bei Atletico, aber da war er jetzt auch nicht so der Impact-Spieler, sag ich mal. Ja. Deswegen für ihn ist es was sehr Großes, jetzt zu so einem riesigen Verein zu gehen wie United für diese große Transfersumme. Das ist auf jeden Fall, das verändert dein Leben, glaube ich, komplett. Aber ich muss sagen, ich bin positiver gestimmt, was ihn angeht, als viele Transfers die letzten Jahre bei United. Das ist ein Zirkzee, da habe ich schon im ersten Moment gedacht, das ist doch nichts, Leute, ein Hollywood. Okay, aber ne, ein Kone, Premier League erfahren, hat es da schon bewiesen, hat auf jeden Fall Potenzial, würde ich sagen, kann gut werden. Okay. Aber ist teuer, ne? Also 75 Millionen.
Angenommen, die Formation bleibt so, das ist fix. Ich glaube, dafür kauft man ein, ja, dass man in diesem System bleibt und du stellst auf, Fernandes gesetzt, Kone gesetzt, richtig? Wo spielen die?
Das ist die gute Frage. Also, das war schon letztes Jahr ein Problem.
Ne, aber jetzt hast du zwei davon.
Du hast noch einen Amad Diallo, der spielen muss eigentlich.
Ja.
Dann ist das Gerücht laut, dass ein Brian Mbeumo kommt von Brentford, richtig, der wohl zu United wechseln will. Das hört man, er will zu United. Noch einer mehr. Sie haben halt nicht diesen Stürmer, wo ich immer noch sagen würde, sie brauchen diesen klassischen Neuner. Ne? Das ist Holland nicht, das ist auch ein Zirkzee nicht. Sie brauchen diesen Stürmer. Links. Warum rede ich jetzt links?
Spielt links.
Linker Zehner?
Ja. Und rechter Zehner Fernandes?
Ja.
Ich finde das halt, du hast zwei Spielertypen, die so ähnlich sind.
Klar,
die wollen den Ball haben, die wollen den Ball schleppen. Und dann stellst du von mir aus dem Bömo vorne rein, auf die Neun. Dann hast du noch einen, der so ein bisschen die Räume haben will.
Das klingt schlecht.
Ja, das sind eben Doppelungen. Du hast keine Spielerprofile, die sich, finde ich, ideal ergänzen.
Ja.
Du musst dann einen Diallo fast notgedrungen auf die Schiene stellen.
Rechter Flügel. Macht er gerne.
Dann sehe ich es langsam.
Ja.
Aber, also, Bömo, Kone, Fernandes, das sind so Mischrollen. Das sind keine klassischen Stürmer, das ist kein reiner Zehner, das ist kein Flügelspieler. Die bewegen sich so dazwischen. Darin sind sie unfassbar gut und du kannst einen Fernandes auch auf die Sechs stellen. Es geht nicht gegen die Qualität, aber diese reinen Spielerprofile zusammenzuwürfeln, ich bin gespannt, ob Amorim da eine gute Lösung findet. Ist, glaube ich, eine schwierige Aufgabe.
Das ist eine schwierige Aufgabe und ich fürchte fast, dass er es irgendwie so löst, dass er Fernandes einen tiefer zieht, dass er ihn nicht offensiv aufstellt und dass er dann so das macht, dass er vielleicht irgendwie einen sehr defensiven neben Fernandes auf die 6 stellt, dann wird nach vorne eine Planstelle frei, weil dann geht's auch auf mit Brian Mbeumo. Weil dann kannst du nämlich vorne spielen mit Kone auf der linken 10 und mit Mbeumo auf der rechten 10, weil die ergänzen sich dann nämlich wirklich mal.
Ja,
dann hast du nämlich eher einen Spieler, der so eher ein Zentrum will wie Kone, aber auch einen, der auch mal auf die Außen will wie Mbeumo. Dann brauchst du nach wie vor den Mittelstürmer. Dann hast du Diallo auf der rechten Seite. Das kann dann so langsam aufgehen, ne? Aber für mich, wie gesagt, hängt sehr viel mit der Nummer 9 zusammen, weil sie brauchen jemanden, der konstant Tore schießt.
Ja, ich bin super gespannt. United, ja, das Team, was dramatisch im Europa-League-Finale unterlegen war gegen Tottenham, die jetzt ein bisschen anders planen können. Die haben Geld und einen neuen Trainer. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Unser Abschiedswunsch, das weiß ich noch, war Postecoglou, ich hoffe, er bekommt die Zeit.
Big Ange.
Wir wurden nicht erhört, der Mann wurde entlassen.
Ja, es gab noch ein paar legendäre Momente zwischen seiner Entlassung und unserer Aufnahme jetzt. Ne? Mhm. Also es gab diese Open Bus Parade, ne, in London, dass sie ihre Trophäe da präsentiert haben. Und danach gab es auch diese Zeremonie quasi, wo dann die Spieler, die Verantwortlichen sprechen zu den Fans. Mhm. Und da meinte Postecoglou, dass die dritte Saison immer besser wird als die zweite.
Staffel, oder?
Die dritte Staffel, genau. Die dritte Staffel wird immer besser als die zweite, weil er meinte ja, dass er immer Sachen gewinnt in seiner zweiten Saison, hat am Ende umgesetzt, die Europa League gewonnen, damit für die Champions League qualifiziert. Jetzt meinte, die dritte Staffel wird immer besser als die zweite. Als Analogie, da haben jetzt viele gefragt, was kommt jetzt? Heißt das eigentlich, er muss die Liga gewinnen oder die Champions League gewinnen?
Oder nur nicht 17. werden.
Oder ist es der Abstieg? Ja, vielleicht war das einfach sein Ding, dass jetzt der Abstieg kommt in der dritten Saison. Aber nix da, sie lassen ihm einfach gar nicht diese Möglichkeit. Sie entlassen ihn nämlich. Und zwar hat das Daniel Levy natürlich wieder mal vollzogen. Wir alle kennen ihn. Hire and fire. Und der Ersatz ist schon da. Thomas Frank vom FC Brentford macht den Step-Up zu einem sogenannten Big-Six-Club und coacht jetzt die Spurs.
Ich glaube, man hat einen unfassbar guten, coolen Trainer entlassen und hat einen noch besseren bekommen.
Aber auch ein cooleren ist die Frage.
Das glaube ich nicht.
Ja.
Aber nein, was möchte ich sagen? Ange Postecoglou ist, glaube ich, wirklich ein guter Trainer. Ich glaube, der hatte eine bescheidene Zeit dort. Viel ist nicht aufgegangen. Viel liegt an externen Sachen, Verletzungen und Co. Viel aber auch an ihm. Sicherlich hat er Fehler gemacht. Dass er nicht mehr Trainer ist, ist schade. Aber wenn du die Chance hast, einen Thomas Frank zu installieren, langfristig, und der baut dir jetzt mit dem Champions-League-Geld eine Mannschaft auf, ich bin Fan. Also ich kann die Entscheidung zu 100% nachvollziehen. Thomas Frank hat bei Brentford exzellente Arbeit geleistet, sie in die Premier League geführt, dort richtig gute Spielzeiten gehabt, hat ein sehr solides Gerüst gebaut, hat große Abgänge wie von Tony ersetzt, hat intern Lösungen gefunden, hatte immer eine gute, eklig zu bespielende Mannschaft, ist taktisch gut und, was glaube ich für mich der größte Punkt ist, der ist auch im Man-Management stark. Sind immer mal wieder, ich weiß nicht, ob das eine TV-Serie war oder wie diese Abschnitte aus der Kabine, aus Ansprachen an die Öffentlichkeit gekommen sind, aber wenn du dir die anschaust, der ist richtig gut. Das ist auch ein Sympathieträger. Ich glaube, der kann eine richtig gute Mannschaft aufbauen und sich den reinzuholen. Muss ich leider sagen an Big Ange, ich kann es verstehen, dass du dich gegen ihn entscheidest.
Also wenn man Leuten zugehört hat, Journalisten, die da sehr nah dran sind in England, da habe ich schon seit einigen Monaten gehört, dass Thomas Frank zugetraut wird, im Sommer einen größeren Club zu übernehmen. Das stand schon wohl länger im Raum, dass gesagt wurde auf der Insel, Thomas Frank ist bereit für den nächsten Step. Jemand, der jetzt einen kleinen Verein, natürlich einen sehr kleinen Verein, extrem souverän gemanagt hat. Also auch was die Außenwirkung angeht, Pressekonferenzen, die mediale Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, super gemanagt, super sympathisch. Ja. Hat, würde ich sagen, nochmal das Image noch besser gemacht von Brentford auch.
Definitiv.
Kommunikativ eins mit Sternchen, das geht nicht besser, glaube ich. Das war auch für mich immer ein Kritikpunkt bei Postecoglou, dass er einfach in der medialen Arbeit nicht gut genug war.
Nur speziell.
Er war speziell, aber er hat auch zu viel Journalisten gegeben, worauf sie sich gerne stürzen konnten. Irgendwie sein Spruch damals, ich trainiere keine Standards oder so.
Das war stark.
Da haben sie mit jeder Ecke damals einen Talk kassiert, danach auch. Und alle haben gesagt, das gibt's doch nicht, dass er diesen Satz sagt. Ne, oder er hat Journalisten dann auch mal hier und da ein bisschen harscher angegangen und so. Das war einfach nicht mehr so clever, ne, am Ende. Und deswegen, Thomas Frank ist jemand, der das, glaube ich, sehr viel besser managen kann. Am Ende geht der Spurs-Job, glaube ich, an keinem Trainer einfach so vorbei. Also das kommt bei jedem irgendwann an. Ich glaube, da werden wir vielleicht auch mal einen Shift bei ihm sehen, dass es nicht mehr so einfach von der Hand geht. Brentford ersetzt ihn jetzt mit Keith Andrews. Der war davor Techniktrainer bei Thomas Frank. Also er ist jetzt quasi sein interner Nachfolger, hat, glaube ich, fast noch keiner vorher gehört. Jemand, der auf der Insel schon sehr viel rumgekommen ist, war immer häufig zweiter Mann, dritter Mann, auch mal Standardtrainer. Ich habe auch ein paar kritische Stimmen gehört von zum Beispiel Martin O'Neill, auch eher sehr bekannter Trainer in England, damals hat Andrews als Pundit gegen O'Neill geschossen, als Nationaltrainer. Also da gibt es auf jeden Fall so ein paar Zeitgeschichten, kann man sich gerne mal reinlesen. Auf jeden Fall Brentford mit der internen Lösung, werden wir jetzt sehen, wie er sich schlägt. Was glaubst du, ist für Thomas Frank jetzt bei den Spurs ein Erfolg in der ersten Saison? Er muss Champions League managen, Premiere für ihn, Liga und Pokale. Das ist eine richtig krasse Belastung mit einem Verein, der jetzt zuletzt wirklich sehr gelitten hat.
Ich glaube, wenn du eine solide internationale Runde spielst,
in den
Pokalwettbewerben, Achtelfinale,
also Vorrunde überstehen.
Ja, du musst irgendwie da durchkommen. So, das würde ich schon sagen. Und das viel Wichtigere aus meiner Sicht, du musst in der Liga unter die ersten 8, 9 kommen. Du musst eine wirklich gute Saison spielen. Du musst wieder starke Siege drin haben gegen große Vereine. Du musst eine eigene Identität finden, die nicht mehr so Fußball total ist wie unter Postecoglou.
Ja.
Ich glaube, wenn er das schafft und auch wenn er dann nur Neunter wird, von mir aus auch Champions League Vorrunde rausgeht, ich glaube, das wäre immer noch okay. Ich glaube, es geht jetzt auch viel um Identität und Neuaufbau. Du hast diesen Segen, diese komplett verkorkste Tendenz umzudrehen, weil du das Champions League Geld hast. Nutz es. Ich glaube, jetzt diese Transferphase, der Anfang mit Thomas Frank wird unfassbar wichtig. Deshalb möchte ich auch den Schwenk nochmal kurz machen Richtung Transfers. Da gibt es zwei Sachen, die sind fix. Keine Riesennamen, aber Tell konnten sie fest verpflichten, haben sich mit Bayern geeinigt für 35 Millionen. Der war ja schon ausgeliehen, wird jetzt Tottenham verstärken. Sah so mittel aus. Also in der Saison war okay, er hatte Ansätze, aber war auch noch viel Luft nach oben. Der kommt fest und dann so kommt für 25 Millionen Innenverteidiger, kennen wir aus der Bundesliga. Sie ergänzen sich also, aber der große Wurf war es noch nicht.
Bleib genauso sitzen.
So, sorry, wir mussten hier kurz die Lichtverhältnisse etwas fixen. Ich habe spontan nichts mehr gesehen, aber haben wir gelöst bekommen. Lassen wir natürlich auch für euch drin. Wir haben darüber gesprochen, bei Tottenham, der große Wurf war es noch nicht, aber Gerüchte gibt's für genau diesen großen Transfer. Und Eberechi Eze ist der Name, der auftaucht, sowohl bei Arsenal als auch bei Tottenham. Wir bleiben jetzt kurz bei Tottenham. Glaubst du, sie haben Chancen, ihn zu verpflichten? Und glaubst du, er ist der Spieler, der dich auf die nächste Ebene bringt, den sie brauchen?
Könnte jetzt schlecht altern, aber ich glaube nicht, dass sie eine wirkliche Chance haben, ihn zu verpflichten. Mhm. Ich sehe ihn eher bei Arsenal. Mein Bauchgefühl sagt eher, dass Eberechi Eze bei Arsenal landen könnte. Passt für mich einfach eher so vom Fit. Und sie haben da ja auch schon Spieler Tottenham, die so ähnlich performen könnten. So ein James Maddison, ziemlich kreativ, kann man nicht so genau einordnen jetzt offensiv. Da müssten sie dann wahrscheinlich auch ein, zwei Jungs verkaufen. Deswegen, ich würde Eze jetzt eher nicht bei ihnen sehen. Mbeumo wird jetzt auch mit ihnen in Verbindung gebracht, weil sie können halt Champions League bieten. Und sein alter Trainer und Förderer, Thomas Frank, den er jetzt so gut gemacht hat, ist jetzt mittlerweile halt Spurs-Coach.
Ja.
Deswegen, Mbeumo bei Tottenham könnte auch vielleicht noch ein ganz interessanter Fit sein.
Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, Tottenham ist noch ein Verein, den wir hoffentlich dann in unserer nächsten Podcast-Folge ein bisschen ausführlicher betrachten.
Ja.
Ich würde sagen, wir springen zu dem anderen Verein, schon angesprochen, Arsenal. Ebenfalls sehr in Verbindung gebracht worden mit Eze. Wir haben da aber auch noch Transfers, die fix sind, beziehungsweise so gut wie fix. Damit möchte ich starten, und zwar ein Torwart. Das ist der einzige Transfer, nennenswert, der wirklich durch ist. 100% Tint ist trocken. Das ist Kepa. Sie holen einen Torwart. Das ist, seit Arteta im Amt ist, der 7. Torwart, den sie holen. In derselben Zeitspanne haben sie 2 Stürmer geholt. Einer davon war Havertz. Also ja. Nur für Problembewusstsein. Ein kleiner Stich an der Seite. Kepa kommt jetzt für 6 Millionen. Kein Riesentransfer. Hat bei Bournemouth eine wirklich gute Runde gespielt. Kommt jetzt mit rein, soll für Konkurrenz sorgen. Kommt von Chelsea. Da ist ja noch sein eigentümlicher Verein gewesen. Das ist der einzige Wechsel, der fix ist. Jetzt haben wir noch viele Namen drumherum. Letzte Ergänzung. Es ist nach David Luiz, Willian, Jorginho, Havertz jetzt der Nächste, der diesen Weg geht. Also Chelsea, Arsenal, das ist auch so eine Pipeline, glaube ich, innerhalb der Premier League.
Kannst du halt wohnen bleiben als Spieler, denke ich. Ne? Da musst du nicht umziehen. Und London ist sehr beliebt bei Spielern. Ja, sehr enttäuschend. Also ich glaube, es war keine große Überraschung, dass Arsenal bis jetzt noch nicht groß gehandelt hat. Das war auch vorher erwartet worden, dass sie das eher so ein bisschen später machen könnten wegen verschiedenen Faktoren.
Mhm.
Aber jetzt, glaube ich, muss Arsenal liefern. Also sie haben sich jetzt ein bisschen Zeit gegönnt, ne? Aber jetzt müssen sie liefern. Sie brauchen diesen Stürmer. Sie brauchen einfach, wie verzweifelt, diesen Stürmer. Und diese Verzweiflung, die ist natürlich absolut schädlich, weil die ganze Welt weiß, Arsenal braucht diesen tollen Stürmer. Und jetzt Vereine wie Sporting Lissabon mit Gyökeres und so, die können halt so Mondpreise verlangen, weil sie wissen, dass Arsenal früher oder später zahlen muss. Ollie Watkins von Aston Villa wird auch immer wieder genannt. Mhm. Sie haben wohl 40 Millionen für ihn geboten im Winter. Natürlich viel zu wenig für Aston Villa. Nicht mehr der Jüngste, aber natürlich ziemlich erfahren in der Premier League. Deswegen kannst du halt einfach jeden Namen da reinschmeißen. Sie brauchen diese Stürmer und vorher kann das kein Erfolg sein.
Dann 2 weitere Transfers, die wohl so gut wie durch sind. Tinte noch nicht trocken, aber das sollte glatt gehen. Die Rede ist von Zubimendi, hatten wir auch schon hier im Podcast, als neue klare Nummer 6. Über 60 Millionen Ablöse. War City auch dran, war Bayern dran, ist von diesen klassischen Sechserpositionen eben einer, der noch auf dem Markt war. Und da haben sie zugeschlagen, wohl vermeintlich. 91%, sagt transfermarkt.de. Nürgard,
91.
Nürgard, Interceptions King der Liga, ebenfalls bei an die 90%, soll auch durchgehen für 11 Millionen. eben von Brentford ungewöhnlicher Transfer, schon über 30 Jahre alt, aber ein Zweikampfmonster und Persönlichkeit.
Ja.
Diese Altersstruktur in Arsenal, ich glaube schon, dass man das registriert hat. Mhm. Und jetzt mit Zubimendi einen zweiten zu holen, der Erfahrung hat, der die Stabilität gibt, der dazwischen haut, der beste Spieler der Liga ist, Pässe abzufangen, zu antizipieren, reinzugehen, Interceptions zu provozieren, ich glaube, da machst du wenig falsch.
Ja, Declan Rice und Merino natürlich auch noch da, ungefähr in der Region, die da spielen können.
Ja.
Bin ich gespannt auf jeden Fall, wer da am Ende das Rennen macht und wie sie das genau lösen, welche Formation. Dann habe ich noch einen Transfer mitgebracht, Anthony Elanga von Nottingham Forest, der hat natürlich auf sich aufmerksam gemacht, von United zu Forest gewechselt, galt eher als Talent, aber überragende letzte Saison gespielt und mit Forest am Ende nur knapp an der Champions League Quali gescheitert. Elanga soll wohl den Verein verlassen, weil ein Verein gerade richtig um ihn buhlt und da richtig viel Kohle locker machen will. Die Rede ist von Newcastle, die es ja ebenfalls in die Champions League geschafft haben. Und Eddie Howes Transferfenster ist bislang auch noch ziemlich enttäuschend. Und sie brauchen deswegen vielleicht auch mal einfach diesen Brustlöser, diesen einen großen Transfer wieder. Und nach Alexander Isak könnte jetzt der zweithöchste Transfer ihrer Geschichte passieren. Und das ist eben Anthony Elanga, der vielleicht für 65 Millionen Euro von Nottingham Forest zu Newcastle wechseln wird. Wenn Newcastle die Champions League nicht geschafft hätte, wäre das gerade ein Verein, der Probleme mit PSA hätte, mit diesen ganzen finanziellen Regulierungen. Sie haben das geschafft, deswegen können sie sich jetzt eben auch so einen Spieler leisten.
Ich finde, es passt, oder? Also irgendwie ist es so ein typischer Transfer für Newcastle. Der Preis kommt gerade hoch, auch, ja, ist natürlich ein drüber. 65 Millionen ist tough, aber er hat auch eine Top-Saison gespielt bei Nottingham. Für mich ähnlich wie der Gordon-Transfer. Du holst jemanden in einem entwicklungsfähigen Alter, der bei seinem Verein gezeigt hat, ich kann Premier League, ich kann der Unterschiedsspieler sein, auch im oberen Drittel der Tabelle. Also wenn sie den kriegen, das macht Sinn. Das ist ein Spieler, der passt ins Konzept, der ist gut im Umschaltspiel. Ich würde dem Transfer einen Daumen nach oben geben. Ich glaube auch, es geht durch.
Spielerisch ist für mich keine Frage. Musst du auf jeden Fall machen, wenn du die Möglichkeit hast. Preislich würde ich da nicht zufrieden sein. Also jetzt 60, 70 Millionen für Anthony Elanga zu bezahlen. Das war vor ein, zwei Jahren noch ein Talent, was, glaube ich, nur Ralf Rangnick zuerst gesehen hat. Ne? Aber er hat es gesehen.
Muss halt vielleicht reichen, ne?
Ja, wir sind gespannt auf jeden Fall. Das wären jetzt meine ganzen Transfers für heute erstmal gewesen. Hast du noch andere?
Meine Liste ist auch am Ende.
Boah, es ist gut.
Ja, schon. Wir haben die Abgänge bei Liverpool übersprungen. Lass uns die noch schnell reinholen, weil das sind ja auch Transfers innerhalb der Premier League, teilweise zumindest. Ja. Also Abgangsseite von Liverpool, wir springen ein bisschen. Wäre ja sonst auch zu einfach zu folgen. Zugänge haben wir besprochen. Abgangsseite.
Furchtbare Planung.
Trent Alexander-Arnold verlässt den Verein, ihr wisst es. Wir haben angesprochen, man bekommt noch 10 Millionen, weil die ach so wichtige Club-WM hier ansteht. Dann Abgang Torwartseite. Kelleher geht nach Brentford, weil Flecken nach Leverkusen geht. Also einmal das Rondell angeschmissen, viele Torhüter-Positionen jetzt neu besetzt. Ich sag ehrlich, ich glaube, das ist für alle außer Liverpool eine richtig gute Lösung. Ich glaube, Leverkusen kann happy sein. Ich bin ein riesen Flecken-Fan. Am Ball richtig gut, solider Torwart, viel Erfahrung. Jetzt mit Radetzky eine gute Konkurrenz für die Nummer 1. Du hast bei Brentford mit Kelleher einen teilweise erfahrenen Torwart, der auch jetzt durch Verletzung von Alisson viele Spiele gemacht hat, sah immer gut aus. Für mich das Potenzial, eine Nummer 1 zu sein in der Premier League. Der einzige Verlierer ist Liverpool, die jetzt keine richtig gute Nummer 2 mehr haben.
Ja, also auf jeden Fall finanziell für Liverpool auch okay, was sie damit Keller erwirtschaften. Ich war jetzt nie so ein großer Keller-Fan, bin ich ehrlich. Also ich denke, ein okayer Torwart. Würde ich jetzt, wenn Martinez bei uns gegangen wäre, zum Beispiel bis jetzt, hätte ich jetzt nicht gerne Keller als Ersatz zum Beispiel gesehen.
Okay.
Nee.
Ich traue es ihm schon zu.
Ich traue es ihm perspektivisch auch zu, aber jetzt gerade die Nummer 1 in der Premier League zu sein, bei einer Mannschaft, die jetzt nicht gerade aufgestiegen ist, eher nicht wahrscheinlich.
Trotzdem natürlich für Kelleher eine große Option. Der nächste logische Schritt in der Karriere. Dritter Abgang, Kwanza. In der Innenverteidigung, also Innenverteidiger Nummer 3, würde ich sagen, hinter Konaté und Van Dijk, zieht es nach Leverkusen. Da schließt sich der Kreis wieder. Wieder Leverkusen im Gespräch. 35 Millionen wird da Tar-Nachfolger. Aber Liverpool sichert sich eine Rückkaufoption. Das ist relativ spannend. Man möchte ihn also nicht ganz gehen lassen. Man hält sich das Hintertürchen offen und kann ihn dann für eine höhere Summe, falls er komplett durch die Decke geht, wieder zurückholen. Dass das Transfermodell, mich hat es überrascht, dass sie den abgeben, ehrlich gesagt. Ich finde den so als dritten Innenverteidiger relativ ideal.
Aber für 35 Millionen, damit haben sie den Frimpong-Transfer fast refinanziert. Ja, also für Kwanza 35 Millionen noch zu bekommen, ja, das kannst du auch nicht ablehnen. Wie gesagt, auch da hat für mich nicht jetzt gerade die Qualität, um Liverpools Stamm-Innenverteidiger zu sein, wenn sich mal Van Dijk oder so verletzen sollte. Deswegen ist es nur ein Backup und für ein Backup fast 40 Mille zu bekommen.
Leute.
Also, das ist aber stattlich.
Okay. Dann abschließend kriegen wir von dir den Transfer, der dich so am meisten reizt. Welcher lässt dich am meisten nach vorne gucken auf den Premier League-Start jetzt? Wir haben nur einen Ausschnitt der Transfers besprochen, ja, das auch als Disclaimer und auch nur die Transfers, die wirklich fix sind, außer bei Arsenal, und da haben wir es immer dazu gesagt.
Ja.
Von den Namen, die jetzt heute gefallen sind, was ist der, wo du am meisten dich herbeisehnst? Wir haben endlich Spieltag 1, wir machen den Fernseher an, der steht auf dem Rasen.
Wirtz. Also Wirtz im Liverpool-Trikot da zu sehen, das ist schon nicht schlecht. Die einfache Antwort, ich habe es wirklich überlegt. Kerkesh freue ich mich sehr drauf. Das ist vielleicht eher so ein bisschen so ein underrated Pick von mir. Aber Wirtz da im Liverpool-Trikot zu sehen, da habe ich Lust drauf.
Ja.
Bei dir?
Ich meine, natürlich ist das wahr. Ne? Ich glaube, ja, wir haben beide Bock. Ich glaube, ich würde mit Cherki gehen.
Du bist ein Cherki-Fan.
Ich habe den halt in Frankreich noch viel zu wenig gesehen. Mhm. Alles, was du mit Clips siehst, ich meine, es war jetzt U21, wo er auch so aufgeblüht hat, bin ich mir nicht sicher.
Club-WM jetzt auch noch.
Club-WM
auch. Highlights gesehen.
Da wurde er eingewechselt. Wenn der aufs Platz kommt, da passiert was. Mhm. Der lupft den Ball in den 16er, ja, der schießt aus 25 Metern. Der brutale Technik und sein Abschluss. Es gibt immer wieder mal so Trainingsclips, wo der ungeschnitten 4, 5 Bälle bekommt und die Volley mal aus dem Stand mal so abschließt und die sind alle gut.
Überragend. Also ich glaube, das ist echt ein Top-Transfer, vor allem für die Summe. Also natürlich, was das Geld angeht, Cherki ist für mich der beste Transfer.
Ich habe aber auch Angst, weil das ist halt so ein Grealish, ne? Das ist so einer, der ist ein bisschen wilder, der ist nicht so im taktischen Muster drin, der macht was du nicht erwartest. Und Pep ist schon dafür bekannt, diesen Drang zu beerdigen, ne? Hoffe bei ihm nicht.
Absolut. Was das angeht, da ist Pep nicht sehr freigeistig unterwegs. Also da müssen dann die Spieler schon eher ihm folgen. Leute, schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare bei YouTube, hier bei Spotify auch. Was ist euer Favorite Transfer? Worauf freut ihr euch am meisten? Wie gesagt, es waren bei weitem nicht alle, aber das waren jetzt erstmal die, auf die wir den Fokus hier legen wollten. Damit sind wir offiziell back in die neue Saison.
So sieht's
aus. Die nächste, ja, wir hören nicht auf, wir geben nicht auf. Wir ziehen das Ding bis zum Mittelende einfach durch hier. Und genau, folgt uns überall, wo das geht. Auf jeden Fall, wie gesagt, die PayPal-Unterstützung, vor allem jetzt zu Beginn der Saison, da haben wir auch einige Kosten jetzt zuletzt gehabt, was Video und so weiter angeht, Plattform. Da sind wir auf jeden Fall über jede Unterstützung dankbar. Auf Instagram dürften demnächst mal wieder so die ersten Reels auch losgehen. Da habe ich noch ein paar in der Pipeline, Radio England FM, aber die Links gibt es alle in der Folgenbeschreibung. Und auf jeden Fall die Glocke anstellen, damit ihr nicht verpasst, wenn wir dann das nächste Mal wieder hier zurück sind. Es sollte jetzt nicht mehr allzu lange dauern, bis wir dann wieder zurück sind mit ein paar Transfers, aber auch auf jeden Fall die Saisonvorschau, ne?
So sieht's aus. Das alles kommt. Versprochen, garantiert. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Passt auf euch auf.
Macht's gut, Leute. Wie heute zusammen. Ich denke, es war eine gute Geschichte.
Ist schon verrückt.
Den Amblick sieht man nicht so häufig, ne? Aber wenn er schon mal da ist, hier. Ja.
Gewöhnt euch nicht dran.
Macht's gut, Leute.
Ciao.
Ciao, ciao.
Die neue Folge von Radio England, immer sonntags nach dem Premier League Spieltag. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.